Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Über Abschiede und Ankünfte werden wir heute sprechen. Der Geschäftsführer des Magazins Katapult wirft das Handtuch. Die Performancegruppe Gobsquad ruft auch heute, 3 Jahre nach dem Brexit, den Briten zu I love you, goodbye. Und Lahav Shani kommt. Der musikalische Überflieger, Dirigent und Pianist wird Chefdirigent der Münchner Philharmoniker. Selbstverständlich ist es eine große Genugtuung für Politiker, Dinge gestalten zu können, Pläne zu haben, Entscheidungen zu treffen und die Entscheidungen dann auch umzusetzen. Tony Blair hatte eine Idee und Boris Johnson hat sie gewissermaßen finalisiert, der Brexit. Morgen sind es 3 Jahre her, dass die Briten aus der EU ausgestiegen sind, in Etappen, aber morgen ist, wenn man so will, ein Jubiläum. Selbstverständlich werden so hochpolitische Entscheidungen, die mal getroffen wurden, ein paar Jahre später auch überprüft. Wurden die Erwartungen erfüllt? Vielleicht sogar übertroffen? Oder stellt sich im Nachhinein heraus, dass der Weg ein Irrweg war? Alles, was wir auf dem Kontinent in diesen Tagen über 3 Jahre Brexit hören und lesen, klingt ziemlich düster. Vor allem die wirtschaftlichen Probleme sind größer und größer geworden. Wie spürt die Kunstszene diesen Brexit? Wir wollen das jetzt ganz konkret besprechen mit John Patton. Er ist Gründungsmitglied des britisch-deutschen Performance-Kollektivs Gobsquad. Guten Abend, hallo.
Hi, guten Abend. Hi.
Seit 1994 gibt es Gobsquad. Nächstes Jahr wird 30-jähriges Jubiläum gefeiert. War der Brexit ein Einschnitt in Ihrer Arbeit?
Ach, das war, ja. Wir mussten sogar ein Stück machen zum Thema Brexit, um mit diesen ganzen Themen umzugehen. Also wir mussten die ganze emotionale Last und Nachwirkungen dieser Brexit-Entscheidung, daraus haben wir ein kleines Stück gemacht, weil das war eine emotionale und bürokratische Herausforderung.
I love you, goodbye.
I love you, goodbye, the Brexit Edition.
Das war die Abschiedsperformance.
Ja, das haben wir 31. Januar 2020 gemacht, zum Mitternacht, in diesem Moment, wo offiziell Großbritannien hat die EU verlassen, und da haben wir im H1-Hebel am Ufer
in Berlin
einen großen Kochabend gemacht, zusammen mit den Zuschauern. Und wir haben diese Gerichte benutzt, um über Herkunft und Identität zu sprechen, ohne auf nationale Flaggen und nationale Klischees zu wenden. Und ja, war ein schöner, aber ein trauriger Abend. Und jetzt, 3 Jahre später, erleben wir die ganz praktische Nachwirkungen dieser Entscheidung.
Können Sie denn einige Beispiele nennen für diese praktischen Nachwirkungen?
Ja, das ist einfach eine ganze Reihe bürokratischer Hürden, die man hört von kleineren Firmen, also nicht nur in der Kunst. Also wenn wir ein Gastspiel in Großbritannien machen wollen, dann müssen wir eine internationale Karte ausfüllen, mit der Industrie- und Handelskammer sprechen, dass jeder Gegenstand, der außerhalb der EU reist, muss dann zurückkommen. Wir müssen so Arbeitserlaubnisse holen für unsere Leute, auch wenn es nur für 4-5 Tage ist. Und wir haben jetzt letzte Woche die schwierige Entscheidung getroffen, unsere Tochterfirma Gobsquad Limited in Großbritannien zu schließen. Weil es ist so bürokratisch, nervig und teuer, immer weiterhin diese Firma zu betreiben. Es gibt ab nächstes Jahr kein Gobsquad Limited in Großbritannien mehr. Und das heißt, wir werden unsere Aktivitäten dort so gut wie aufhören.
Sie sind ursprünglich in Großbritannien gegründet worden, ein deutsch-britisches Kollektiv. Und irgendwann sind Sie dann auch nach Berlin umgezogen. Was war das denn schon für eine Entscheidung?
Ja, damals, wir waren eingeladen unter ein Künstler-in-Residence-Programm im Podeville-Kunstzentrum in Berlin. Und das war Ende der 90er Jahre. Und das war diese Zeit, wo alles schien so offen und schnell beweglich zu sein in der Kulturszene, nicht nur in Berlin, in ganz Deutschland. Wir fühlten uns schon immer europäische Künstler, nicht nur britisch. Und das hat einfach Sinn gemacht. Und ja, es war eine super Entscheidung eigentlich.
Gab es denn auch eine Brexit-Entwicklung, Herr Patton, die Sie nicht vorhergesehen haben? Oder war das völlig klar, in welche Richtung der Zug fährt?
Ja, also eine interessante Effekt ist, mit jeder Trennung, wenn man eine Trennung erlebt, dann vermisst man Sachen und lernt sie besser zu schätzen. Und trotz dieser bürokratischen Hürden, unsere Sehnsucht nach England oder mit englischen Leuten zu sprechen, zu reden, ist noch da, noch stärker. Und in unser neuesten Projekt, wir holen Künstler aus Großbritannien nach Berlin und die Zusammenarbeit geht irgendwie weiter. Und das ist schön, beruhigend, aber auch ja, ein bisschen unerwartet, dass wir trotz dieser bürokratischen Hürden, wir haben Wege gefunden, mit britischen Künstlern zu arbeiten, aber nicht in Großbritannien.
Und das kann ja nicht die britische Idee, also die Künstler rauszulocken. Man müsste ja eher die Künstler nach Großbritannien locken.
Ich glaube, das ist wie jede kleine oder auch größere Firma, also die mit alle möglichen Produkte umgehen. Das ist, ja, sie kommen nach Europa statt umgekehrt.
Und es gibt eine ganze Reihe von Kulturinstitutionen oder Kultureinrichtungen, die diesen Schritt gemacht haben. Also ich denke zum Beispiel auch an das Chamber Orchestra of Europe. Die haben ihren Sitz auch jetzt nach Kronberg bei Frankfurt verlegt, von London. Und das werden nicht die einzigen sein.
Nein, das, also was ich höre, also das ganze Touring, auch für Musiker, Tänzer, das ist sehr, sehr schwer. Das ist sehr schwierig. Ich kenne viele, die sich das Land verlassen haben und neuer Start irgendwo im EU zu machen, weil für Künstler ist Touring, ist Austausch ein sehr wichtiger Teil ihres Lebens, ihrer Karriere und dort ist es viel schwieriger geworden.
Herr Patton, ich hatte es in der Anmoderation gesagt, es kann für Politiker ja sehr schön sein, sehr anregend sein, zu gestalten, Entscheidungen zu treffen. Allerdings muss man ja manche Entscheidungen auch revidieren und das ist jetzt eine prognostische Frage. Glauben Sie, dass irgendetwas an dieser Entscheidung in absehbarer Zeit revidiert wird?
Ich glaube nicht. Also was ich höre, also ich war da über Weihnachten, Leute sind so satt mit der Thema, die wollen erstmal Ruhe vom Brexit haben und ich glaube, erstmal in 10 Jahren vielleicht könnte man nochmal darüber reden, aber erstmal, die Leute haben andere Themen auf dem Kopf. Ja, erstmal nicht, würde ich sagen.
Is Anybody Home heißt Ihre aktuelle Performance an der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin. Weitere Aufführungen gibt's am 9. und am 20. Februar. 3 Jahre Brexit, die Auswirkungen auf das Theater-Performance-Kollektiv Gobsquad. John Patton von Gobsquad war das. Herr Patton, Dankeschön.
Vielen Dank.
Das Katapult-Magazin ist in den 8 Jahren seit seiner Gründung zu einem wichtigen Teil der deutschen Medienlandschaft geworden. Die knalligen Infografiken aus dem mecklenburg-vorpommerschen Greifswald finden in der ganzen Republik Beachtung. Auch durch soziales Engagement fällt der kleine Verlag auf, auch beim Angriffskrieg gegen die Ukraine. Doch genau darüber ist jetzt der Geschäftsführer Benjamin Friedrich gestolpert. Am Abend hat er bekannt gegeben, dass er zurücktritt. Über die Hintergründe möchte ich nun mit Hagen Terschüren sprechen. Er ist Redakteur und Autor in unserem Medienmagazin Breitband und ist jetzt zugeschaltet. Hallo, einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Das Katapult-Magazin und der Rücktritt des Geschäftsführers, worum geht es denn jetzt genau, ja, wie soll ich sagen, in diesem Fall?
Es geht um das Projekt Katapult Ukraine. Als dieser Angriffskrieg gegen die Ukraine gestartet ist, da hat sich das Katapult-Magazin bzw. der Katapult-Verlag sehr schnell hingestellt und gesagt, wenn hier ukrainische JournalistInnen ankommen, dann geben wir denen eine Unterkunft, wir geben denen eine Festanstellung mit einem Gehalt von 1.650 € im Monat, was im ukrainischen Schnitt tatsächlich sehr okay ist. Wenn JournalistInnen vor Ort bleiben, können die dafür schreiben, kriegen entweder auch dieses Geld, die kriegen Geld für Büros vor Ort oder die kriegen, wenn sie Freelancer sein wollen, bekommen die Geld ja für Beiträge, für Bilder. Und das ist auch sehr gut angenommen worden und es wurde dann auch ein Büro in Odessa gegründet und das ganze Projekt wurde dann auch medial sehr groß beachtet, wurde auch für den Grimme Online Award nominiert zum Beispiel.
Das klingt ja erstmal nach einem sehr großen, nach einem sehr hehren Ziel. Was ist jetzt daran kontrovers?
Gestern ist ein Artikel von Übermedien, dem Medienmagazin, erschienen und das hatte ziemlich schwere Vorwürfe. Die Redaktion von Katapult Ukraine hätte keinerlei redaktionelle Betreuung erfahren. Also dem Team wurde einfach gesagt, schreibt doch, was ihr wollt, was einerseits natürlich nett klingt, andererseits ein bisschen schwierig ist, wenn man was Neues aufbauen will. Niemand wusste, was so richtig passieren soll. Die Kommunikation mit dem Team ist angeblich sehr schlecht geworden. Also Stefan Niggemeier, der Autor von dem Artikel, hat mit ganz vielen aus dem Team gesprochen. Dann gibt es Vorwürfe von einem, der da gearbeitet hat, von Sergei Panaschuk. Da hieß es dann, also Benjamin Friedrich, der Chefredakteur, der hätte 6.000 Euro für Büroausgaben überwiesen, hätte dann getwittert, dass jetzt ein Büro in Odessa existiert. Und dann wurden die einfach vergessen, da ist dann nicht mehr viel gekommen. Also am Anfang sei noch Geld bezahlt worden, das ist dann später auch ausgegangen, ist ein Vorwurf. Die Redaktionsleiterin von Katapult Ukraine, Roxana Panaschuk, hat dann gesagt, dass sie vermutet, dass Friedrich eigentlich nur Geld von Spenden einsammeln wollte, um sein anderes Hobbyprojekt, nämlich eine Journalistenschule, die er auch in Greifswald aufgemacht hat, bauen zu können. Also, dass er das Projekt Katapult Ukraine nur benutzt hat, um Geld einzusammeln, dem widerspricht Friedrich ganz deutlich. Der sagt, dass kein Geld für Katapult Ukraine dafür verwendet wurde. Aber ja, die Vorwürfe stehen zumindest im Raum.
Nach den Recherchen also des Magazins Übermedien kam jetzt diese Meldung vom Rücktritt. Bestätigen sich damit die Vorwürfe?
Das ist irgendwie eine merkwürdige Situation, weil der Rücktritt ist irgendwie relativ beleidigt formuliert. Benjamin Friedrich widerspricht sehr vielen aus den Artikeln. Er gibt auch zu, Fehler gemacht zu haben, bestreitet aber, dass es zum Beispiel einfach nur eine PR-Masche war, um Geld zu sammeln. Und sein Rücktritt als Geschäftsführer und Chefredakteur von Katapult soll auch dazu dienen, dass er sich jetzt wirklich voll und ganz Katapult Ukraine widmen kann. Er hat eine Liste von 14 Punkten geschrieben, die Katapult schon mit dem Projekt erreicht hat. Also zum Beispiel, dass in Greifswald das Redaktionsgebäude zum Teil zu einer Unterkunft für Geflüchtete gemacht wurde, dass dank Katapult schusssichere Westen in die Ukraine geliefert wurde, dass finanzielle Soforthilfe für 30 JournalistInnen geleistet wurde. Und er wirft halt Niggemeier vor, dass das überhaupt gar keine Beachtung gefunden habe in dem Artikel und dass die Punkte auch absichtlich ausgelassen wurden in dem schon sehr langen Stück. Und dazu hat er dann noch, es gab ja die Vorwürfe, dass manche JournalistInnen vor Ort gar kein Geld mehr bekommen haben, das ihnen eigentlich noch zusteht. Da sagt Friedrich jetzt, das sei nicht überwiesen worden, weil die ihre Arbeit überhaupt nicht gemacht hätten. Die hätten überhaupt nichts gemacht. Aber er sagt auch, die Kommunikation sei so schlecht gewesen, dass er das Geld jetzt doch überwiesen habe und hat auch Kontoauszüge angehängt, um zu zeigen, dass das Geld jetzt überwiesen wurde. Also da ist irgendwie sehr viel hin und her gerade.
Ziemlich sonderbar. Wie bewerten Sie jetzt die Situation, Herr Taschüren?
Es sind, glaube ich, einfach sehr unterschiedliche Ansichtsweisen von den beiden Protagonisten hier. Einmal Stefan Niggemeier auf Übermedienseite und einmal Benjamin Friedrich auf Katapultseite. Niggemeier ist halt wirklich so ein klassischer Medienjournalist, der mit Übermedien schon und auch davor schon sehr, sehr lange medienkritisch begleitet, viel Kritik macht und eben für Katapult auch die gleichen Maßstäbe angewendet hat, wie er das sonst bei einem Bericht über Deutschlandfunk Kultur auch machen würde. Katapult hingegen ist ein chaotischer Haufen in Greifswald. Die starten immer wieder neue Projekte, wollen den Medienmarkt immer so ein bisschen revolutionieren. Und die ganze Taktik scheint da zu sein, wir werfen Spaghetti an die Wand und gucken, was da hängen bleibt. Und die wollen definitiv gute Dinge tun und die wollen auch helfen, sind dabei aber auch oft dilettantisch. Und ich finde, da muss man sich auch durchaus die Frage gefallen lassen, die gibt's jetzt 8 Jahre. Die haben sehr viel Erfolg als Medium, nehmen auch viel Geld ein. Kann man sich da wirklich noch wie so ein rebellisches Start-up verhalten und sagen, ja, och, das hat jetzt leider nicht geklappt, das Projekt. Oh, da war die Kommunikation jetzt nicht so gut. Oder sollte man sich dann nicht auch irgendwann mal professionalisieren und die Ansprüche an sich anheben? Und wie das dann halt auch ein Stefan Niggemeier getan hat. Die neuen Geschäftsführerinnen sind jetzt schon benannt. Nasrin Morgan und Juli Katz, vielleicht kriegen die ja das hin, dass Katapult so ein bisschen professioneller wird in Zukunft.
Der Rücktritt des Geschäftsführers von Katapult, Benjamin Friedrich. Hagen Taschüren hat uns die Hintergründe erläutert. Herr Taschüren, besten Dank.
Gerne.
Er ist mit Wladimir Putin befreundet, hat viel von ihm profitiert und wollte sich nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine nicht von Putin distanzieren, der Dirigent Valeri Gergiev. Die Stadt München hat daraufhin nicht lange gezaudert und den Chefdirigenten der renommierten Münchner Philharmoniker rausgeworfen. Und jetzt steht der Nachfolger fest. Morgen Vormittag wird offiziell verkündet, was jetzt schon inoffiziell die Runde durch die Musikwelt macht. Lahav Shani wird der neue Chefdirigent der Münchner Philharmoniker. Hier hören wir ihn in einem kurzen Ausschnitt, wie er die Berliner Philharmoniker dirigiert, die erste Sinfonie von Robert Schumann. Der Dirigent Lahav Shani. Diese so wichtige Entscheidung möchte ich nun von unserem Musikkritiker Jörn Florian Fuchs einordnen lassen. Herr Fuchs, schönen guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Ein junger Musiker, welchen Weg ist er bisher gegangen?
Also er ist Jahrgang 1989, israelischer Staatsbürger, und er hat einen Bezug zunächst mal zu Deutschland dadurch, dass er an der Hans Eisler studiert hat in Berlin, dass er auch Kurse belegt hat bei Barenboim oder ihn so ein bisschen als Mentor sieht, allerdings nicht wie viele seiner, ja vor allen Dingen Kollegen, die wirklich sagen, ich bin Barenboim-Schüler, so weit geht's bei ihm nicht. Er sagt aber durchaus, er hat sich da immer Rat und Hilfe geholt und sehr schnell eine Karriere hingelegt. Er hat inzwischen dirigiert eigentlich von Los Angeles bis London und auch in unseren Breiten, Berliner Philharmoniker vor allen Dingen, wir haben es gehört, auch in Wien. Und er hat ja angefangen als Pianist und dann auch als Kontrabassist, und vor allen Dingen als Pianist hat er auch eine veritable Karriere hingelegt, bis er dann sagte, nee, ich möchte doch dann auf die andere Seite wechseln, und diese Erfahrung als Instrumentalist, die helfen mir eben auch dann am Pult.
Ich habe in unserem Archiv einen schönen O-Ton von Lahav Shani gehört. Da spricht er über die Verantwortung jedes einzelnen Musikers, wenn er als Dirigent auch als Solist am Klavier sitzt. Und wir hören uns einfach mal diesen O-Ton an.
Wenn man spielt und gleichzeitig dirigiert, natürlich, es gibt die Momente, wo das Orchester allein spielt, dann kann man einfach normal dirigieren sozusagen. Und dann gibt es die Momente, wo man spielt, das Orchester begleitet, und dann soll das Orchester, sollen die Musiker einfach ihre Instinkte anmachen. Das sage ich oft, wenn sie einfach zuhören, was ich mache, und dann reagieren, dann ist es nicht gut, weil die sind dann immer zu spät. Eine Reaktion kommt immer später. Deswegen, die müssen eigentlich die ganze Zeit denken, wo gehe ich hin jetzt? Wo geht die Phrase hin? Würde ich jetzt ein anderes Timing nehmen, als was wir vorher gemacht haben in der Probe oder nicht? Oder wie ist der Balance jetzt? Vielleicht bin ich jetzt zu stark. Und so, da muss man die ganze Zeit daran denken. Es kommt so eine Situation, wo man fühlt sich, als ob alle Musiker sind jetzt Dirigenten.
Der Dirigent nimmt also die Orchestermusiker da ganz schön in die Pflicht. Lahav Shani, was bedeutet diese Entscheidung nun für die Münchner Philharmoniker? Ist das ein völliger Neuanfang für diesen Klangkörper?
Es ist schon ein neuer Anfang, und der weicht auch ab von der Linie, die es bisher gab. Man muss wirklich sagen, über Jahrzehnte. Der Intendant der Philharmoniker Paul Müller, er hat ja bis jetzt immer diese Idee gehabt, die ich, muss ich ganz offen sagen, für ziemlich absurd hielt und bis heute halte. Es müssen immer die ganz großen Namen sein, weil es geht da auch ums internationale Tourneegeschäft und darum, das Orchester eben als Marke natürlich weiter zu etablieren, auch als Konkurrenz gegenüber dem BR-Symphonieorchester, das ja sehr wichtig und erfolgreich ist. Und da müssen es die großen Namen sein. Ich meine, wenn wir ganz weit zurückblicken, haben wir Celibidache, wir haben natürlich Thielemann etwa, wir haben auch zuletzt eben gehabt Valery Gergiev.
Das fand James Levine.
James Levine natürlich. Und ich meine, bei Gergiev, wo die Einwände auch künstlerischer Art, denke ich, durchaus angebracht waren damals, das warum muss das unbedingt sein, dass man so ein Jet-Set-Dirigenten nach München holt. Nun, es war eben diese Idee vom Intendanten, das muss so ein Big Player, so ein Big Name sein. Und jetzt macht man es anders, obwohl schon diverse Namen auch kursiert sind, haben wir nun diesen zwar Überflieger, von dem ich sagen muss, ich habe mir alles, was ich von ihm kenne, bis jetzt nur im Stream beziehungsweise auf CD angehört. Ich habe ihn live nicht erlebt. Er ist zwar an diesen verschiedenen Orten schon gewesen, aber eben an keinem Ort so präsent, dass man sich irgendwie einen Eindruck machen kann. Er ist ja auch noch Chef in Rotterdam, da übrigens auch als Nachfolger von Gergiev. Was ich zu ihm noch sagen kann, was ich zumindest so gleichsam digital sehen konnte, dass es durchaus eben sehr strukturiert ist mit klarer Zeichengebung, dass es nicht so eine Unberechenbarkeit gibt wie bei manchen anderen, vor allen Dingen Kollegen von ihm, wie auch etwa bei Gergiev. Das scheint mir alles recht kontrolliert zu sein. Und das Repertoire ist recht breit, was auch wichtig ist. Thielemann hatte ja ein begrenztes Repertoire in München. Das ist bei Shani deutlich breiter. Und ich könnte mir vorstellen, dass er eben dadurch, dass er nicht so ein ganz klares Profil hat, natürlich auch andere Handschriften einfach zulässt. Also sprich Kolleginnen und Kollegen, und das Orchester einfach etwas breiter sich dadurch aufstellen kann.
Die Musiksituation in München ist ja auch kulturpolitisch ziemlich interessant. Zwei exzellente Orchester, das BR-Sinfonieorchester, Sie haben es erwähnt, Herr Fuchs, und die Münchner Philharmoniker. Aber ein guter Konzertsaal gibt es nicht, einen guten Konzertsaal und lange Diskussion um einen Neubau. Kann denn diese Entscheidung jetzt auch da vielleicht für neuen Schwung sorgen?
Also die Situation sieht im Moment so aus, dass es ja diese Isar-Philharmonie gibt an einem etwas entfernt gelegenen Ort, der auch noch nicht verkehrstechnisch so optimal angebunden ist. Und das ist ein Interimsort, der also auf Nachhaltigkeit geht. Nachhaltigkeit heißt, der wird irgendwann wieder abgebaut und recycelt. Und nun sind aber einige doch der Meinung, dass der akustisch so gut ist, dass der vielleicht dauerhaft bleibt. Denn der Gasteig, dieses große, berühmte und auch berüchtigte Kulturzentrum im Herzen von München, wird saniert. Da ist der Investor gerade ausgestiegen. Wann da was kommt, weiß man nicht. Und Markus Söder hat, obwohl ich ihn noch nie in einem Konzert erlebt habe, auch nicht in der Oper, hat aber als sein Herzensprojekt es gleichsam gemacht, dass eben im Werksviertel doch noch ein ganz neuer Saal entsteht. Und dahinter steht nun vor allen Dingen auch Simon Rattle als Chef vom BR-Symphonieorchester. Also da gibt es zumindest zwei Fraktionen, die dafür sind erstmal. Und ich denke, dass sich natürlich die Münchner Philharmoniker mit Shani da durchaus anschließen werden, dieses Leuchtturmprojekt gleichsam zu realisieren. Ich finde, je mehr ich drüber nachdenke, muss ich sagen, das ist eine gute Wahl in der Hinsicht auch, weil es einfach offen ist, ja, weil man einfach jetzt wirklich Neuland betritt und weil vieles jetzt neu entwickelt werden kann, auch Formate, das ist alles nicht festgelegt und gerade diese Unberechenbarkeit, diese Offenheit finde ich da wirklich schön. Und was man so aus der Szene mitbekommt, ist, dass Shani doch überall eigentlich sehr geschätzt wird und auch exzellent vernetzt ist. Das spricht auch für ihn, also ich freue mich auf diese Zeit und bin einfach gespannt.
Morgen wird bekannt gegeben, was heute eigentlich schon feststeht. Lahav Shani wird neuer Chefdirigent der Münchner Philharmoniker. Diese Entscheidung eingeordnet hat für uns Jörn Florian Fuchs.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Thomas Jedicke.
Wegen der Fähigkeiten von Sprachsoftware hält Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger eine Anpassung der Lehrerausbildung für erforderlich. Neue KI-Modelle wie ChatGPT werden das Lernen und das Abfragen von Wissen verändern, sagte die FDP-Politikerin im ARD-Morgenmagazin. Um den Umgang mit modernen Technologien weiterzugeben, müssten Lehrern daher verstärkt digitale Kompetenzen an die Hand gegeben werden. Der Textroboter ChatGPT ist eine Sprachsoftware mit künstlicher Intelligenz, die etwa einen Schulaufsatz mit hoher Sprachpräzision schreiben kann. Aus Protest ziehen sich Journalistengewerkschaften aus Dänemark, Norwegen, Finnland und Island aus der Internationalen Journalistenvereinigung zurück. Es handele sich um eine Reaktion auf mehrere besorgniserregende Beschlüsse, teilte der dänische Verband mit. Der Dachverband habe unter anderem akzeptiert, dass sich die russische Gewerkschaft in Gebieten in der Ukraine niedergelassen habe. Ganz ähnlich sei es zuvor in Abchasien geschehen, das zu Georgien gehört, schrieb die norwegische Gewerkschaft. Den Angaben zufolge haben die Vereinigungen in Dänemark, Norwegen, Finnland und Island seit Jahren auf Veränderungen bei der Internationalen Journalistenvereinigung gepocht. Die staatliche Tretjakow-Galerie in Moskau ist einem Medienbericht zufolge unter Druck geraten. Das Kulturministerium habe die Galerie schriftlich aufgefordert, ihre Ausstellung in Übereinstimmung mit den geistlich-moralischen Werten zu bringen und Rechenschaft darüber abzulegen. Das berichtete die Moscow Times. Auslöser war die Beschwerde eines Besuchers über Werke, die seine religiösen Gefühle verletzt haben sollen oder seiner Auffassung nach eine Beleidigung einheimischer Staatsführer darstellten. Konkret störte sich der Besucher an einem Zyklus über das Heilige Abendmahl, aus dem nicht klar hervorgehe, wer Judas sei. Zudem ging es um die Darstellung von Trunksucht bei Beerdigungsszenen. Die Tretjakow-Galerie ist eines der größten Kunstmuseen in Russland und spezialisiert auf Werke der russischen Kunst vom 11. bis zum 20. Jahrhundert. Der Weimarer Student Friedrich Praetorius wird Kapellmeister und Assistent des Generalmusikdirektors an der Deutschen Oper Berlin. Der 26-Jährige studiert derzeit noch in der Dirigierklasse der Musikhochschule Franz Liszt, teilte die Hochschule mit. Im August 2024 werde er nach Berlin wechseln. An der Deutschen Oper wird er demnach mit etwa 30 Produktionen pro Spielzeit einen Teil des laufenden Repertoires dirigieren. Der 1996 in Lutherstadt-Wittenberg geborene Musikstudent erhielt als Mitglied des Leipziger Thomanerchors seine erste musikalische Ausbildung. Neben seinem Studium ist Pretorius zweiter Kapellmeister am Deutschen Nationaltheater Weimar.
Völlig klar, dass bei allen Diskussionen zum Thema Klimawandel zunächst einmal die direkte Reduzierung von CO2-Emissionen im Vordergrund steht. Die Ziele in Zahlen in Millionen Tonnen CO2 bis 2030, 2050. Völlig klar auch, dass da jeder Staat, der das Pariser Klimaabkommen unterzeichnet hat, viel machen kann. Jede Kommune, auch jeder Einzelne. Doch nicht nur die direkten Emissionen durch Kohleverstromung oder auch den Verkehr sind ein Thema. Es gibt auch andere Faktoren, die selbstverständlich zählen, zum Beispiel im Städtebau. Wie können wir Städte so gestalten, dass die Folgen des Klimawandels zumindest irgendwie abgefedert werden? Wie energieeffizient bauen oder umbauen? Wie können wir den Verkehr innerhalb der Stadt lenken? Wie das Leben miteinander besser organisieren? Architektinnen, Städteplaner, Umwelt- und Mieterverbände, Planende und Bauende haben dazu in Berlin heute konkrete Vorschläge veröffentlicht. Klimastadt Berlin 2030. Und darüber möchte ich nun mit Elisabeth Brohrmann von der Initiative Architects for Future sprechen. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Rölke.
Das Eckpunktepapier, das das Bündnis heute vorgestellt hat, umfasst die Punkte Klimaresilienz, Mobilitätswende, kooperative Stadt, Gemeinwohl und bezahlbarer Wohnraum, kulturelle Freiräume, Metropol Berlin, Brandenburg und Bauwende. Alles große, wichtige Themen. Da Sie Architektin sind, lassen Sie uns zunächst über die Vorschläge zu einer Bauwende sprechen. Das Schlagwort dazu lautet ja Umbau statt Neubau. Was bedeutet das denn ganz konkret?
Das bedeutet, dass wir unser architektonisches Leitbild verrücken müssen. Im Moment sind die ganzen Bauordnungen und auch das, wie wir uns als Architekten und Architektinnen oft selbst verstehen, auf den Neubau fokussiert. Und wir müssen diesen Fokus umrücken auf den Umbau, also den Gebäudebestand nutzen. Das, was wir schon haben an Gebäuden, da umbauen, sanieren, aufstocken, Leerstand umnutzen und so weiter. Wenn wir heute über nachhaltiges Bauen sprechen, schauen wir oft nur oder in der Regel nur auf die Energieeffizienz, die während des Betriebs des Gebäudes, also während der Nutzungsphase anfällt. Und das ist viel zu kurz geguckt. Wir fordern, und das ist wichtig, den ganzen Lebenszyklus eines Gebäudes zu betrachten, quasi auch die Herstellung und die Verarbeitung der Materialien, die Baustelle selber und natürlich auch dann am Ende des Lebenszyklus den Rückbau und die Entsorgung der Materialien.
Also das, was man als graue Energie bezeichnet, die Energie, die benötigt wurde, um ein Gebäude überhaupt zu bauen, das
ganz
also
genau
gewissermaßen in einem Gebäude drinsteckt.
Ganz genau. Und da geht es nicht nur um die Energie, sondern eben auch um die Emissionen, um die grauen Emissionen, die dabei anfallen. Und wenn man das alles zusammenrechnet, dann verschiebt sich eben dieser Fokus. Denn je nach Bauweise sind es bis zu 50% der Gesamtenergie und der Gesamtemissionen, die in diese graue Energie und diese grauen Emissionen fallen. Und das bedeutet eben, dass der größte Klimahebel beim Bauen darin liegt, den Bestand weiter zu nutzen und eben diese Energie und die Emissionen, die schon in den Gebäuden stecken, nicht zu vergeuden und die Ressourcen auch zu nutzen, die da schon verbaut worden sind.
Wir alle kennen ja das große Wohnungsproblem, Frau Brohrmann, nicht nur in Berlin. Wie kann man denn nachhaltig bauen und gleichzeitig das Wohnungsproblem lösen? Ist das nicht eine Quadratur des Kreises?
Nein, überhaupt nicht. Und wir müssen auch aufpassen, dass wir immer diese sozialen Fragen nicht mit den Klimafragen sozusagen gegeneinander ausspielen. Das geht wunderbar zusammen, denn es gibt ein riesiges Potenzial an Wohnflächen A, in leerstehenden Wohnungen oder auch in leerstehenden Gewerbeflächen, die man sofort erschließen könnte, aber eben auch zum Beispiel durch Aufstockung. Fast jedes Gebäude in der Stadt könnte gut noch ein ausgebautes Dach oder noch ein zusätzliches Geschoss obendrauf bekommen oder auch Parkplätze. Platzflächen, die im Moment ja schon versiegelt sind, über die könnte man drüber bauen, ohne neu weiter zu versiegeln. Und der Vorteil dabei ist eben, dass, wie ich gerade schon sagte, die Flächen nicht weiter versiegelt werden, was ganz wichtig ist
also
für unsere Biodiversität. Genau. Und auch das Regenwasser sozusagen weiter versickern kann, sondern wir nutzen die Flächen, die eh schon versiegelt sind. Und wir nutzen ja auch die Trag- und die Infrastrukturen, die schon vorhanden sind, und setzen da weiter drauf auf. Also das geht auch eigentlich wesentlich schneller, als jetzt das nächste Neubaugebiet auf der grünen Wiese zu erschließen. Denn die Straßenanbindung ist da, die Wasseranbindung ist da und so weiter. Und auch ganz wichtiger Aspekt, wenn es um die soziale Frage geht, auch das soziale Umfeld ist ja schon vorhanden und auch eine medizinische Versorgung beispielsweise. Auch das müsste ja alles noch zusätzlich gebaut werden, wenn ich an den Stadtrand gehe. Und deshalb ist es eigentlich sehr nachhaltig, in der Stadt noch diese ganzen Potenziale zu heben.
Wir haben in der vergangenen Woche hier in Fazit über das Landratsamt in Starnberg gesprochen. Dieses Gebäude ist 50 Jahre alt und wurde nicht abgerissen, sondern durch einen Erweiterungsbau ergänzt. Und dieser Erweiterungsbau wurde jetzt mit dem DAM-Architekturpreis ausgezeichnet. Bedeutet das, Frau Bormann, abgeleitet daraus zu sagen, die Lebensdauer von öffentlichen Gebäuden, die beträgt zurzeit ungefähr 50 Jahre, also wäre eine Forderung, die Lebenszeit zu verlängern, also Häuser so zu bauen, dass sie länger genutzt werden können?
Ja und nein. Also natürlich, das ist ein wunderbares Beispiel, ne? Weil ganz oft werden dann eben Gebäude, die zu einer früheren Zeit für eine gewisse Nutzung gebaut worden sind, abgerissen und neu gebaut. Im Zweifelsfall kommt da auch wieder ein Stadtamt hin, nur weil die Räume, die Büros der Mitarbeitenden vielleicht sich um 30 Zentimeter vergrößern sollen oder irgendwie sowas, was ja irgendwie unverhältnismäßig ist, wenn man dann sieht, was da eben an Ressourcen und an Emotionen für verbraucht werden. Da ist das eine wunderbare Lösung, eben einen Anbau zu machen und das so zu erneuern und in den nächsten Lebenszyklus zu geben, sozusagen. Wenn wir heute neu bauen, dann müssen wir halt darauf achten, dass es zum einen natürlich klimaneutral ist, was die Materialien auch angeht, aber eben auch das Stichwort Kreislauffähigkeit beachten. Das möchte ich da noch reinbringen. Denn da geht es dann darum, dass ich Gebäude quasi modulhaft zusammensetzen kann. Und wenn ich es rückbaue, es nicht abreißen muss und verhalten muss oder verbrennen muss oder auf die Schutthalde bringen muss, sondern ich kann es halt so zurückbauen, dass ich die einzelnen Bauteile auch wieder für ein nächstes Gebäude verwenden kann. Und dadurch bekommt das Material an sich einen längeren Lebenszyklus, wenn vielleicht auch nicht das Gebäude. Und kann so dann wiederum auch auf Änderungen in der Gesellschaft und der Bedürfnisse reagieren.
Also ganz neuartige Architekturkonzepte. Vieles, was das Bündnis in seinen Eckpunkten formuliert hat, das klingt visionär. Viele Menschen halten solche Forderungen für unerfüllbar. Fehlt den Politikern die Fantasie?
Ich glaube, die Politiker und die Politikerinnen sind oft auch getrieben natürlich von Kurzfristigkeiten und schauen dann auf ihre nächste Legislaturperiode und schauen, dass sie da auch vielleicht wiedergewählt werden oder haben vielleicht auch Sorge vor dem Widerstand, der ihnen vielleicht entgegenschlägt dabei und wollen da lieber kurzfristige Gewinne machen. Diese Veränderungen, die uns jetzt bevorstehen, die sind vielleicht an einigen Stellen unbequem, aber langfristig gesehen werden die Folgen der Klimakrise auch sehr unbequem sein. Und das erleben wir ja jetzt schon. Und ich glaube, diesen Tatsachen muss man auch ins Auge sehen und den PolitikerInnen da Mut machen, diese Schritte eben auch anzugehen. Und wir sehen ja auch, dass es mehr und mehr Menschen aus der Gesellschaft sich hinter die For-Future-Klimastreiks zum Beispiel stellen und damit auch sagen, wir sind bereit für diesen Wandel und traut euch, das zu tun. Die da vielleicht noch skeptisch drauf gucken. Ich glaube, da ist es auch eine Aufgabe der Politik, aber eben auch der Gesamtgesellschaft, die Informationen einfach auch dorthin zu tragen und dafür zu sensibilisieren, was die Alternative ist und dass das keine ist.
Ja. Nachhaltig bedeutet aufwendig, bedeutet teuer. Diese Gleichung stimmt also überhaupt nicht.
Im Moment ist das vielleicht noch an einigen Stellen so, weil das nachhaltige Bauen und auch dieses Umbauen und das Sanieren im Moment noch nicht so in Gänze abgebildet werden kann in den Bauordnungen, aber auch in den politischen Rahmenbedingungen, die dazugehören. Da müssen wir eben ran. Wenn wir aber gucken, was gerade an Förderungen in klimaschädliche Bauweisen gesteckt wird, und wenn wir daran gehen würden und sagen würden, die lenken wir um in klimaneutrales Bauen, dann würden wir da ja unfassbar viel gewinnen. Mhm. Und ich glaube, da muss es auch einen Wechsel sozusagen dieser Subventionen geben. Und wenn wir sozusagen auch darüber sprechen würden, einen fairen CO2-Preis in den ganzen Markt reinzubringen, dann würde sich das auch schnell adaptieren. Und wir müssen einfach es auch ermöglichen baurechtlich, aber eben natürlich auch in der Praxis, dass das auch normalisiert wird und mehr Menschen und Planende und Architekturbüros, ja, Baufirmen da auch eine Gewohnheit drin finden, dann wird es ja auch günstiger, weil es einfach regelmäßiger angewendet wird.
Bauordnungen ändern, Baurecht ändern, sagen Sie, Frau Bohrmann. Ist das, was Sie mit dem Bündnis für Berlin jetzt erarbeitet haben, exemplarisch? Sind diese Punkte im Prinzip auch auf andere Städte anwendbar?
Unbedingt. Das kann ein Beispielpapier sein, auch für andere Städte. Es ist absolut übertragbar. In Berlin ist es natürlich die Sonderform, dass es auch ein Stadtstaat ist und dadurch sozusagen direkt die Landesbauordnung, also Bauen ist ja Ländersache, mit gemeint ist. Aber jede andere Stadt ist da eingeladen, sich ein Beispiel dran zu nehmen und gibt es ja auch schon, auch sicherlich in anderen Städten gibt es auch ähnliche Zusammenkünfte und wir als Architects for Future zum Beispiel arbeiten ja auch ganz viel über Ortsgruppen und sind in sehr vielen Städten, ich glaube in Deutschland in bis zu 40 Städten vertreten und versuchen diese Punkte da ja auch in die Politik und eben in die Gesellschaft zu tragen.
Ein Bündnis von Berliner Initiativen, Umwelt- und Mieterverbänden, Planende und Bauende. Sie fordern eine klimagerechte und soziale Stadtentwicklungspolitik. Heute haben Sie das entsprechende Papier in Berlin vorgestellt. Elisabeth Brohrmann war das von der Initiative Architects for Future. Frau Brohrmann, Dankeschön.
Vielen Dank Ihnen.
Als Videofilm-Kunstfestival hat die Transmediale vor 36 Jahren in Berlin begonnen. Ein bisschen spöttisch wurde das Festival in den ersten Jahren immer mal wieder als Spielplatz für Erwachsene bezeichnet. Doch davon spricht schon lange niemand mehr. Die Technik hat sich in atemberaubendem Tempo entwickelt und damit auch die Strategien und Fantasien der Künstler, die mit dieser Technik arbeiten. Die Transmediale hat sich also längst zu einem der wichtigsten Medienkunstfestivals in Europa entwickelt. Morgen beginnt die inzwischen 36. Ausgabe. 5 Tage volles Programm. Carsten Probst mit einem Ausblick.
Seit 2020 ist Nora O'Mercue künstlerische Leiterin der Transmediale und musste das Medienfestival gleich zu Beginn ihrer Amtszeit durch die Ausnahmesituation der Corona-Lockdowns manövrieren. Und das ist ihr nach Überzeugung vieler Beobachterinnen sehr gut gelungen. Die auf 1,5 Jahre gedehnte Corona-Transmediale 2020-21 glänzte mit einem Wechsel aus originellen, analogen und Online-Formaten und sehr stimmungsvollen Produktionen. Aber jetzt, so sagt Nora O'Mercue, sei es auch an der Zeit, sich wieder in Persona zu treffen. Dieses Jahr geht es uns darum, die Menschen wieder zusammenzubringen, ihnen das Gefühl von Gemeinschaft zurückzugeben. Und wie Sie sehen, erstreckt sich das Konzept dieser Transmediale über alle Räumlichkeiten der Akademie. In der Tat hat sich die Akademie der Künste in einen Hybrid Space verwandelt, der ein wenig an die gute alte Zeit des digitalen Optimismus der späten 90er erinnert, mit vielen kleinen Sitzecken, Vorführräumen für neue Videoarbeiten und künstlerischen Interventionen zwischendrin. Im riesigen Auditorium wird man jetzt wieder uneingeschränkt zusammensitzen und debattieren können, und auch das Motto der diesjährigen Ausgabe, »A Model, a Map, a Fiction«, erinnert an einige der Buzzwords aus den Zeiten der frühen posthumanistischen Diskurse. Die gebürtige Irin Nora O'Mercue kam aber durch ein ziemlich aktuelles Ereignis auf diese Idee. Letzten Sommer fanden ja die Paraden zum 70. Thronjubiläum der Queen statt, und weil sie schon sehr krank war und nicht mehr teilnehmen konnte, wurde ein Hologramm von ihr in der goldenen Kutsche durch die Stadt gefahren. Die politische Implikation dieser Aktion finde ich sehr interessant, wie dieses Bild der Queen in dieser Post-Brexit-Phase populistisch verwendet wurde, sodass sich alle der Britishness versicherten und alle einverstanden waren mit der Queen quer durch alle politischen Lager, die sich in dieser Zeit gebildet hatten. So dreht sich das Programm dieser Transmediale um die Frage, was geschieht, wenn die Bilder und Inhalte der Medien künftig mehr und mehr von künstlicher Intelligenz erzeugt und auch manipuliert werden. Der Autor Alan Butler und die Medienforscherin Simone Sinequel haben ein gemeinsames Ausstellungsprojekt konzipiert. Auf einem riesigen 10 Meter breiten Bildschirm erscheinen dabei zwei verschiedene computergenerierte Welten. Zum einen die Echtzeitsimulation eines Wetterberichtes aus extremer Wetterlage, bei der die Reporterin von einem Sturm fast weggeweht wird. zum anderen Videoclips einer animierten TV-Serie namens DuckRabbit.tv. Durch Windmaschinen und Stroboskopblitze wird der Sturm in den Zuschauerraum übertragen und Ballons mit dem DuckRabbit-Motiv werden dabei herumgewirbelt. Beide Welten sind erkennbar künstlich, soll doch niemand glauben, dass sie real sind, und doch soll das Publikum das Gefühl haben, mittendrin zu sein in diesen Welten. Um diese Grenze von Glauben und Unglauben gegenüber den softwaregenerierten Bildern geht es auch in einem anderen Ausstellungsformat, das sowohl im Berliner Stadtraum als auch im Internet stattfindet. Die Arbeiten von 20 KünstlerInnen finden sich entweder als Interventionen versteckt zwischen eBay-Kleinanzeigen, als USB-Sticks in sogenannten Wundertüten, die man in den typischen Berliner Spätis erhält, oder auch als örtliche Markierungen, die sich mit der digitalen Vermessung des urbanen Raumes beschäftigen, auf dem Tempelhofer Feld, in U-Bahn-Stationen und anderen Orten. Meine nächstliegende Aufgabe ist es, den Leuten zu erklären, dass die Transmediale niemals dieselbe ist. Jedes Jahr erfinden wir die Struktur neu, die Architektur. Jedes Jahr gibt es ein neues Thema. Nach den Jahren des Pessimismus und der Sinnkrise, die vor allem nach dem NSA-Abhörskandal 2013 die Transmediale erfasst zu haben schien, hat mit Nora Amirkyu spürbar wieder ein spielerischer Geist Einzug gehalten. Und der macht durchaus neugierig auf die Zukunft dieses Festivals.
Die Transmediale in Berlin, ein Ausblick war das von Carsten Probst. Und nun hier in Fazit der Blick in die Feuilletons von Ulrike Timm.
Haben Sie ihn, den Willen zur Yacht? Okay, die Pressebeschauerin hat es mit Macht zu gerade dieser Überschrift in der Süddeutschen Zeitung gezogen, weil man das geflügelte Wort hier so schön verballhornt. Allein der Wille zur Yacht ist den Superreichen dieser Welt leider ziemlich geläufig. Tatsächlich erleben wir gerade den größten Boom, den die Yachtindustrie je gesehen hat, stellte neulich auch das Magazin New Yorker fest. 2021 habe die Branche 887 Superyachten verkauft, fast doppelt so viele wie im Jahr zuvor. Inzwischen seien die Werften dermaßen heillos überbucht, dass ihre vermögende Kundschaft sich plötzlich an einem für sie ungewohnten Ort wiederfindet, auf der Warteliste. Jan Fücht-Johann hat für die Süddeutsche Zeitung auch gleich eruiert, was die Supersten der Superjachten so ausmacht. Wir lernen, lang wie ein Fußballfeld, einmal volltanken für 1,5 Millionen Dollar, so viel CO2-Ausstoß wie 1400 Durchschnittsmenschen. Für den französischen Soziologen Grégory Salle kondensieren sich in Yachten alle wesentlichen Merkmale dessen, was unsere Epoche ausmacht. Die rasante Zunahme wirtschaftlicher Ungleichheit, die Beschleunigung der ökologischen Katastrophe, der Fortbestand juristischer Ungerechtigkeit. Steht alles in der Süddeutschen und macht trotz des skandalösen Sujets Spaß zu lesen. Im Tagesspiegel dagegen präsentiert Toni Tholen politisch korrekt seinen Beitrag »Abschiedlich leben« vom Umgang mit der Zeitenwende. Er empfiehlt ein entschlossenes Abschiednehmen. Weder Menschen noch Natur sollten weiter ausgebeutet werden. Seufz, wie wahr, so denkt man und ist doch etwas verdrossen, ob des substantivischen Soziologengeschwurbels, wenn der Autor auf 5 Spalten über sämtliche mentalen Rahmenbedingungen nachdenken möchte, die das gesamte Leben unseres Planeten betreffen. Stilecht hat der Tagesspiegel das Bild der sinkenden Titanic beigegeben, die ist, beziehungsweise war, noch einiges größer als die imposanteste Superjacht. Wer jetzt mürbe oder mutlos wird, der richte seinen Blick gen Himmel. Da zieht nämlich C2022E3 vorbei, ein sehr grün leuchtender Komet, der nur alle 50.000 Jahre mal zu sehen ist. Bei seinem letzten Vorbeiflug lebten noch die Neandertaler. Mit etwas Glück ist C2022E3 mit bloßem Auge zu finden. Das wird vielfach vermeldet und bestimmt schieben die Zeitungen bis Mitte Februar noch einige Fotos des Himmelsereignisses nach. Dann aber macht der grüne Komet wieder den Abflug für die nächsten 50.000 Jahre. In der Taz und in der Hamburger Elbphilharmonie interessiert man sich lebhaft für Gegenwart und Zukunft. Intendant Christoph Liebensäuter ist zuversichtlich, dass das ambitionierte neue Musikfestival dort ein großes Publikum begeistern kann. Einfach weil neue Musik nicht in den Elfenbeinturm gehört, sondern unter die Leute. Im Gespräch erklärt er, was Architektur mit offenen Ohren zu tun hat und warum Komponistinnen und Komponisten sich den Fragen der Zeit stellen sollen. Und man wünscht den Elbphilharmonie Visions in Hamburgs Kulturdampfer spontan Ahoi. Dem ganzseitigen Interview hat die Taz ein fröhlich-ironisches Bild beigegeben. Es zeigt den Komponisten Jörg Wiedmann inmitten eines chaotischen Haufens von wüst beschriebenem Notenpapier. Dazu heißt es sibyllinisch: Diese Musik sieht manchmal schlimmer aus, als sie klingt. Wie Pop zum Abschluchzen aussieht und wie er sich anhört, das möchte die Pressebeschauerin, Entschuldigung, ehrlicherweise nicht wissen. Dann lieber dreimal Wiedmann rückwärts. Wem diese Schlagzeile Pop zum Abschluchzen in der Neuen Zürcher Zeitung aber gilt, das werden wir aus diplomatischen Gründen nicht verraten.
Der Blick in die Feuilletons von Ulrike Timm. Und das war's, unser heutiges Fazit mit Eckart Rölke. Guten Abend.